HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Auch die heutige Hörbuchzeit steht unter dem Titel unseres Pfingstprogramms Viele Zungen, eine Welt. Wir widmen uns heute der Sprache dann in vielerlei Hinsicht, machen mit Ihnen Städtereisen, wo man bekanntlicherweise alle möglichen Sprachen gut gebrauchen kann. Wir stellen Ihnen das Berufsbild des Sprachprofilers vor und wir haben ein Kinderhörbuch, mit dem man spielerisch Englisch lernen kann. Wir beginnen aber mit einer Sprache, die wenig R's kennt, recht frei mit grammatikalischen Regeln umgeht und in dem kleine Kinder auch mal Köttel genannt werden und Bonbons Klümpkes. Dorothee Meyer-Karwig, Sie kennen die Sprache nur allzu gut.
Ja, ich bin dort aufgewachsen, wo man sie spricht, nämlich im Ruhrgebiet in Herne. Ich bin da sozialisiert worden, aber ich bilde mir ein, inzwischen auch ein bisschen Hochdeutsch gelernt zu haben. Aber so Begriffe wie Hömmer, hör doch mal, oder Kummer, komm noch mal, oder auch Mama, mach mal bitte, die verwende ich dann schon so mal ab und zu.
Klingt fast wie im Hessischen. Und Hömmer, so ist es. Heißt auch das neue Hörbuch von Kai Magnus Sting. Er ist gebürtiger Duisburger, arbeitet als Autor von Kurzgeschichten, Hörspielen, Kriminalromanen und Kolumnen für Radio und Print. Und er ist Kabarettist, ein Kabarettist, der für seine Bühnenprogramme schon mehrfach ausgezeichnet worden ist. Jetzt also wieder ein Hörstück von ihm. Ja, Dorothee Meyer-Karwig, wie ist es denn?
Ja, gut ist es. Wir haben es hier mit einem Live-Mitschnitt zu tun aus Kai Magnus Stings Kabarettprogramm. Für Ältere unter uns, das war mal sowas, wo auch Publikum mit im Saal sitzen durfte. Und das Thema ist eben hier die Sprache des Ruhrgebiets und es sind natürlich auch die Menschen aus dem Ruhrgebiet. Des Ruhrgebiets ist eigentlich schon viel zu hochtrabend ausgedrückt, denn den Genitiv gibt es dort eigentlich kaum. Und auch sonst gibt es im Ruhrgebiet etliche sprachliche Besonderheiten. Und da hören wir mal einige Beispiele und natürlich hören wir den Autor Kai Magnus Sting selbst.
Das Schöne, was ist, schau mal, was ist? Meistens kriegst du da keine Antwort drauf, ne? Was ist? Und dann schön die Antwort, weißt du, ich sag nix. Er redet die ganze Zeit, sagt aber immer, ich sag nix, ne? Oder auch schön immer, dann machen sittig. Kennen Sie die Redewendung? Im Pott, machen sittig, also hau ab. Mach, selbst bei 140 Kilo, machen sittig, ne? Es ist ein dicker sittig, aber er fliegt, ne? Aber er fliegt, machen Sie sich. Oder schön. Sag mal, was ist er denn für einen? Sagt man immer über den Dritten. Sag mal, was ist er denn für einen? Im Pott bist du nicht jemand, im Pott bist du ein für einen. Was ist er denn für einen? Oder man macht doch, dass du wegkommst. Weil im Pott kommst du immer weg. Du kommst nie her, du kommst immer weg. Weil das impliziert, dass du immer wieder dahin zurückkommen kannst. Ne? Oder auch schön, immer weißt du, was du mich kannst? Was er einen kann, sagt er nicht. Aber klar ist, dass er einen kann. Und zwar kreuzweise. Oder auch schön, hör mal, haktet. Gesagt, hör mal, haktet. Haktet, das ist keine achtköpfige Gruppe Gärtner, die sich zu musizieren auf ihren Bodenrodungswerkzeugen verabredet hat. Da wird ja ein Haktet. Nein. Ja, der braucht ein bisschen, aber die Zeit habe ich nicht. Also, haktet wird immer die Dämlichkeit des Gegenübers in Frage gestellt, beziehungsweise untermauert. Ne? Man haktet oder auch schon, da will ich mich nicht aufregen. Also da will ich mich nicht aufregen. Ein Wort, da will ich mich nicht aufregen. Der hat so einen Hals, die Halsschlagadern, die treten so weit vor. Nicht wahr? Der hat ein Rauschen in den Ohren, dann nach 4 Wochen auf Herzkreislauf in Bad Bentheim. Aber da will ich mich nicht aufregen. Oder da warte mal und hasse mal. Hör mal, hasse mal, warte mal, ja kannst mich mal. Zack, ist der Dialog mit vom Tisch.
Ja, das klingt manchmal ein bisschen grobschlächtig, das gebe ich ja zu, aber Kai Magnus Sting besteht dennoch darauf auch, die Menschen im Ruhrgebiet können äußerst feinfühlig sein.
Wir im Pott können aber auch aus 8 Wörtern 4 destillieren, die in einem Wortschwall fokussieren. Ein Wortschwall, der meistens zwischen Paaren, also inter pares fällt. Meistens samstags abends, da beugt sie eher irgendwann zu ihr rüber und sagt den großen Ruhrpott-Klassikersatz, hör mal, sag mal, wollen wir noch mal? Hör mal, sag mal, wollen wir noch mal? Mehr Rhythmus, mehr Sex kriegen Sie selbst von einer barbusigen brasilianischen Tanzgruppe im Kölner Karneval nicht.
Ja, hör mal, sag mal, wollen wir nochmal. Ja, es mag ja ein bisschen brachialer Humor sein, aber es ist schon lustig.
Ja, finde ich auch. Ich weiß aber nicht, wie dieser Humor jetzt außerhalb des Ruhrpotts ankommt. Also bei Ihnen offensichtlich
ja,
schon. Ja,
bei mir kommt er an.
Das müssen dann unsere Hörer noch entscheiden. Aber die aus dem Pott, die lachen auch sehr, sehr gerne über sich selbst. Und das ist, finde ich, ja auch ein schöner Zug. Macht sie ja sympathisch.
In der Tat, was spießt denn Kai Magnus Ding noch so alles auf in seinem Kabarettprogramm?
Ach, es geht insgesamt ums Leben und Treiben der Menschen im Ruhrgebiet. Er ist ja selbst Kind, Kenner und Freund des Pots und erklärt, wie Menschen im Ruhrgebiet so denken und ticken. Und man merkt, insgesamt ist das Hörbuch eine große Liebeserklärung an die Sprache und an die Menschen in dieser Region. Also ein Hörbuch für alle aus dem Ruhrgebiet und für all die, die dieses doch recht merkwürdig und sehr bunt zusammengewürfelte Völkchen kennenlernen möchten.
Und ich merke, Dorothea Meyer-Karwick, Sie bewahren eine sprachliche Eigentümlichkeit, die man im Rest des Landes gar nicht mehr so fein unterscheidet. Entweder man sagt Pott oder Kohlenpott oder Ruhrgebiet.
Ja.
Aber Ruhrpott sagt man eigentlich nicht. Jedenfalls nicht der Ruhrgebietler.
Das weiß ich jetzt gar nicht, weil auch da gibt es so viele Unterschiede. Ich glaube, in der Region von Dortmund sagt man das anders als beispielsweise in Essen oder Mülheim. Ich glaube, alle Varianten sind möglich.
Na gut, die spielen jetzt aber in dem Hörbuch gar nicht so die ganz große Rolle. In dem Hörbuch, über das wir gesprochen haben, Kai Magnus Ding, hör mal, so ist es von und mit dem Autor selbst. Das sind 2 CDs mit 2,5 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 15 Euro beim Hörverlag erschienen. Die Hörbuchzeit am Samstag vor Pfingsten innerhalb unseres Pfingst-Sonderprogramms, in dem es um Sprachen geht. Und dazu passt auch das nächste Hörbuch, mit dem wir uns näher beschäftigen. Patrick Rottler, Leo Martin, Die geheimen Muster der Sprache. Und es geht hier um Sprachprofiler. Dorothea Meyer-Karwick, wir kennen aus Krimis meistens die Profiler, die anhand von Spuren eines Verbrechens und des Tatergangs versuchen, den Täterkreis einzuschränken. Wann kommt denn ein Sprachprofiler nun zum Einsatz?
Also beispielsweise dann, wenn einzelne Personen oder auch Unternehmen anonym angegriffen, bedroht oder erpresst werden. Also das kann anonymes Stalking sein, es kann üble Nachrede sein oder Bedrohung beispielsweise über das Internet. Und der Auftrag des Sprachprofilers ist es dann, die oder den Täter anhand ihres oder seines Sprachmusters zu überführen.
Sind die Autoren Patrick Rottler und Leo Martin selbst Sprachprofiler?
Ja, das sind sie. Patrick Rottler hat Kommunikationswissenschaften studiert und ist Experte für Datenanalyse. Er arbeitet als Sprachprofiler in der Agentur für forensische Textanalyse und zwar für den Bereich Cybercrime, aber auch bei anderen Kriminalfällen. Und die Agentur unterstützt eben Unternehmen, die anonym angegriffen, bedroht oder erpresst werden. Und Leo Martin ist Autor und Geschäftsführer dieser Agentur für forensische Textanalyse. Er studierte Kriminalwissenschaften und war 10 Jahre auch für den deutschen Geheimdienst tätig und analysierte dort das Kommunikationsverhalten von Menschen.
Wie ist das Hörbuch nun gestaltet?
Also einerseits werden diverse Fälle aus dem realen Leben beschrieben, immer mit veränderten Namen. Da geht es um Wirtschaftskriminalität oder üble Nachrede, um Vorgesetzten zu schaden. Es geht aber auch eben um Stalking, um die Verunglimpfung von Politikern, Mitarbeitern und so weiter. Und andererseits geht es hier auch darum zu erklären, wie man Muster der Sprache überhaupt erkennt und entschlüsselt und was die eigene Sprache über unsere Persönlichkeit aussagt. Wir hören einfach mal rein, hier ein paar Hintergründe zum Sprachprofiling. Wir hören als Sprecher Peter Wolter.
Ein wesentlicher Aspekt des Sprachprofilings ist, dass wir unsere gesprochene Sprache, genau wie auch geschriebene Texte, zum größten Teil unbewusst bilden. Wir folgen dabei Mustern, die tief in uns verankert sind. Diese Muster entstehen, weil unsere Sprache von Anfang an durch unser soziales und kulturelles Umfeld geprägt wird. Beispielsweise durch unsere Eltern, die Familie, Freunde, Schule, den Beruf und nicht zuletzt durch unsere ganz individuellen persönlichen Interessen. Wir haben sie so verinnerlicht, dass wir sie nicht mehr bewusst wahrnehmen. Vielleicht haben auch Sie in Ihrem Umfeld Menschen, die bestimmte Formulierungen, wie zum Beispiel nicht wirklich, dementsprechend oder echt jetzt, so häufig verwenden, dass Sie sich fragen, ob Ihnen diese Auffälligkeit überhaupt bewusst ist. Sie stehen kurz davor, den größten Fehler Ihrer bis dato so bilderbuchhaften Karriere zu machen. Allein diesen Satz hätte der Täter auf 100 verschiedene Arten und Weisen formulieren können. Hat er aber nicht. Er hat nicht formuliert, Sie stehen kurz vor dem größten Fehler Ihres Lebens. Er hat geschrieben, bis dato und nicht bis heute. Bisher oder bislang. Statt bei der Sache zu bleiben, hat er einen polemischen zweiten Halbsatz gewählt und das Wort Karriere in Anführungszeichen gesetzt. Auch das hätte er nicht tun müssen.
Ja, also da hört man schon, es gibt so viele Varianten, wie man etwas ausdrücken kann, und das verrät dem Sprachprofiler eben schon einiges. Und jetzt hören wir mal was von einem konkreten Beispiel, und zwar von einem Erpressungsversuch gegenüber einem Unternehmen. Da im Erpresserbrief interner genannt wurden, war der Täterkreis überschaubar, und das hilft natürlich, dann den eigentlichen Täter zu finden. Und da kam dann auch bald ein Bereichsleiter in die engere Auswahl. Der Erpresserbrief wurde dann mit anderen Schriftstücken von diesem Bereichsleiter verglichen und es wurden sehr viele Besonderheiten gefunden.
Adverb sonst zur Einleitung einer Drohung im nachgestellten Nebensatz. Im Tatschreiben zum Beispiel: Geben Sie Ihre diesbezüglichen Pläne besser auf, sonst sehen wir uns gezwungen. Die Vergleichstexte zeigen, dass auch der Bereichsleiter entsprechende Konstruktionen systematisch verwendet. Zum Beispiel: Bitte behandeln Sie dieses Angebot vertraulich, sonst müssen wir es zurückziehen. Verworfen werden gleichwertige Optionen wie ansonsten, andernfalls oder Konstruktionen mit falls, wenn, sofern, nicht. Regelmäßige Verwendung der Präpositionalphrase in Kürze. Im Tatschreiben zum Beispiel: Sie stehen kurz davor, in Kürze der Belegschaft zugänglich zu machen. Die Vergleichstexte zeigen, dass auch der Bereichsleiter regelmäßig die Präpositionalphrase in Kürze verwendet, zum Beispiel: In Kürze unter vier Augen sprechen, in Kürze durchliest, erzähle ich es dir in Kürze am Telefon. Synonyme wie alsbald, sogleich, zeitnah, zeitigst, frühzeitig, schnell, umgehend, demnächst oder ähnliches verwendet er kaum. Nie Leertaste, Abstand vor Punkt, Punkt, Punkt als Fortsetzungszeichen. Im Tatschreiben zum Beispiel: Der strahlende Saubermann, Punkt, Punkt, Punkt. Damit ist dann wohl alles gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Ist nicht das Wort selbst verkürzt wiedergegeben, gehört vor und nach jedes Auslassungszeichen ein Leerzeichen. Die Vergleichstexte zeigen, dass auch der Bereichsleiter an entsprechenden Stellen niemals das Leerzeichen vor Fortsetzungszeichen setzt, zum Beispiel bei »wird sich dann zeigen«.
Tja, das war nur ein kleiner Ausschnitt. Insgesamt gab es in diesem speziellen Fall 26 Auffälligkeiten, die im anonymen Schreiben und eben auch in den Vergleichstexten des Verdächtigen vorkamen. Und der Bereichsleiter gestand dann schließlich.
Das klingt dann fast so, als sei unsere Art zu schreiben so individuell wie ein Fingerabdruck.
Ja, ganz so ist es dann doch nicht. Also Sprache ändert sich doch im Laufe des Lebens und ist auch anders je nach Anlass. Also Briefe schreiben wir anders als eine SMS. Aber dennoch läuft eben bei der Sprache sehr vieles unterbewusst ab und das kann man kaum abstellen.
Aber man könnte sich doch verstellen und einen ganz anderen Stil nun verwenden.
Ja, das versuchen auch viele, aber es funktioniert eben nicht so besonders gut. Sehr beliebt ist es beispielsweise, einen Ausländer mit gebrochenem Deutsch vorzutäuschen. Auch dies kann aber ein Sprachprofiler enttarnen, weil der Täter das oft nicht durchhält. Erpresserbriefe aus ausgeschnittenen Buchstaben und Wörtern aus einer Zeitung oder einer Zeitschrift herauszuschneiden und aufzukleben, das kommt übrigens fast nur im Krimi vor und kaum im wirklichen Leben. Die Autoren schildern dann auch einen Fall, wo der Erpresser mit den aufgeklebten Buchstaben angefangen hat. Das war ihm dann wohl irgendwie zu mühsam. Er fügte dann auch was Handschriftliches an. Tja, man kann so sagen, Verbrecher sind eben auch nicht immer besonders schlau.
Ganz trotzdem aber auch ein bisschen nachempfinden. Das ist schon mühsam. Und genau. Das klingt alles sehr spannend, Dorothee Meyer-Karweck, und so, als wäre Handschrift schon extrem verräterisch.
Ja, die Handschrift sowieso, aber eben auch der Ausdruck. Und die Beispiele sind eigentlich so beeindruckend, dass man das Gefühl bekommt, also wer ein Erpresserschreiben verfasst, der kann auch gleich mit Namen unterschreiben. Aber das gilt dann doch eben nur, wenn der Täterkreis mit anderen Methoden schon ziemlich eingeschränkt werden kann. Die Autoren nennen sehr viele Beispiele, auch bekannte wie das Erpresserschreiben nach dem Klau des vergoldeten Balsenkekses. Wir erinnern uns vielleicht noch. Da hat man den oder die Täter allerdings nie geschnappt. Aber das lag auch daran, dass der Keks ja wieder zurückkam. Das schwächte dann das Ermittlerinteresse deutlich ab. Aber das Erpresserschreiben deutete darauf hin, dass die Täter wohl aus dem studentischen Milieu stammen.
Sie haben vorhin gesagt, dass es in dem Hörbuch auch darum geht, generell Muster der Sprache zu erkennen. Was verraten die Autoren Rottler und Martin darüber?
Ja, der Titel heißt ja Die geheimen Muster der Sprache. Es geht also auch darum, was wir mit unserer normalen Sprache über unsere Persönlichkeit verraten. Und es geht um psychologische Tricks und kommunikative Kniffe, um unsere Texte treffsicherer und unsere Worte wirksamer machen zu lassen. Es gibt aber dann noch sehr viele andere hilfreiche Tipps, beispielsweise für die Unterhaltung im Beruf, aber auch unter Freunden oder zu Hause mit dem Partner und der Familie.
Gesprochen wird das Hörbuch von Peter Wolter. Wir haben ihn schon zweimal gehört. Er tut das, was man in dem Fall tun muss. Man muss darauf achten, dass es alles sehr sachlich und gut verständlich übertragen wird. Hier geht es ja auch nicht um Sprachkunst oder Sprechkunst.
Ja, genau. Also Peter Wolter ist Schauspieler, Synchronsprecher, aber auch Schauspielcoach. Und ja, er hat eine sehr klare Stimme, er klingt sachlich, aber eben nicht langweilig. Er versteht es schon zu akzentuieren und Spannung und auch so einen gewissen Witz und Ironie, die im Hörbuch zum Teil zu finden sind, gut herauszuarbeiten. Und für mich insgesamt war es ein durchaus sehr interessantes Hörbuch. Ich habe doch einige Erkenntnisse daraus gewonnen.
Hört sich wirklich danach an. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Das war die Besprechung von Patrick Rottler, Leo Martin, die geheimen Muster der Sprache mit dem Sprecher Peter Wolter. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von knapp 5,5 Stunden und ist zum Preis von knapp 15 Euro im Redline Verlag erschienen. Man erhält es auch als Download oder aber auch on demand auf CD gepresst im Handel oder bei den üblichen Online-Händlern. Es gibt das Werk aber auch im gleichen Verlag als gedrucktes Buch. Wir bleiben in der Hörbuchzeit inhaltlich innerhalb unseres Pfingstschwerpunktes. Viele Zungen, eine Welt, so ist er übertitelt. Und mit dem nächsten Hörbuch gehen wir auf Reise durch Europa. Ja, da kann man ja diverse Sprachen kennenlernen und natürlich ist es noch besser, wenn man sie auch versteht oder selber sprechen kann. Die schönsten Städte Europas heißt der akustische Reiseführer durch insgesamt 27 europäische Metropolen von Barcelona bis Budapest. Er besteht aus einzelnen Reportagen, die zwischen 2012 und 2020 vom Bayerischen Rundfunk produziert wurden. Till Kronsworth hat sich für Sie auf die akustische Reise quer durch Europa begeben.
27 Städte in einem Hörbuch zu beleuchten, das ist ambitioniert. Dabei kommen die Autorinnen und Autoren nicht ohne Klischees aus. Ein Mann in Helsinki besucht eine finnische Sauna. Eine Reporterin bestaunt brillant besetzte Luxusartikel in einem Moskauer Warenhaus. So weit, so bekannt. Doch sind es auch diese pointierten Einblicke, die ein intimes Bild der behandelten Metropolen vermitteln. So zum Beispiel über die jiddische Musikszene in Krakau oder das romantische Flair der weißen Nächte in St. Petersburg. Anschaulich beschrieben wird auch die internationale Atmosphäre Breslaus, einer Stadt von der Größe Frankfurts am Main.
Es ist eng geworden auf der Brücke über die Oder, die von der Altstadt zur Dominsel führt. Hunderte Menschen haben sich eingefunden, vor allem junge Leute. Man merkt, dies ist eine junge Stadt. Zu den 650.000 Bewohnern Wrocławs, des ehemaligen Breslau, kommen noch einmal 140.000 Studenten. Auf der Dombrücke ist heute Abend Jazz angesagt. Die Brücke daneben hat sich in eine grüne Brücke verwandelt. Sie ist mit dutzenden Pflanzen geschmückt. Die Most Grunwaldzki, die ehemalige Kaiserbrücke, wird zu später Stunde mit ihrer bunten Lichtershow zu einer besonderen Attraktion. Wrocław pflegt seinen Ruf als Stadt der 100 Brücken, als Venedig Polens. Und versteht sich als Brücke zwischen Ost und West, als Meeting Place mitten in Europa.
Das Hörbuch hat nicht den Anspruch, einen vollständigen Überblick über die jeweiligen Städte zu liefern. Das wäre bei der enormen Zahl der Städte in einem Hörbuch auch nicht zu leisten. Und es bleibt das Geheimnis der Autoren, wie die einzelnen thematischen Schwerpunkte ausgewählt wurden. Diese Vorgehensweise der repräsentativen Mikroeindrücke wirkt oft gelungen, wie das Beispiel Zürichs verdeutlicht.
Zürich ist zwar klein, aber äußerst wohlhabend. Nicht zuletzt die Banken haben die größte Stadt der Schweiz reich gemacht. Die Börse gilt als einer der wichtigsten Handelsplätze der Welt, eine Drehscheibe für internationale Geldflüsse. Rund um den Paradeplatz oder etwa in der kleineren, verschwiegenen Dreikönigsstraße reihen sich Groß- und Privatbanken aneinander wie andernorts Cafés. Abends nach Büroschluss trifft sich die Finanzszene in den nahegelegenen Bars zum Apero, dem kleinen Drink und Snack, den der Zürcher gern vor seinem Nachtessen zu sich nimmt. Bei warmem Wetter verlagert sich der Insider-Talk auf die Straße vor den Bars. Ein Hauch von Italien liegt in der Luft. Ihre Kundschaft, eine zahlungskräftige Klientel aus der ganzen Welt, trägt das Geld nach Zürich. Durch die Straßen fahren nagelneue Limousinen und die Hotels sind auf jedes Publikum und jeden Wunsch eingestellt. Der Catwalk der Reichen und Schönen ist die Bahnhofsstraße, die sich beinahe schnurgerade vom Hauptbahnhof bis zum Ufer des Zürichsees erstreckt. In den Auslagen dieser sündteuren Flaniermeile und Fußgängerzone im Herzen der Stadt prahlen die Auslagen internationaler Luxuslabels und großer Designerhäuser.
Neben solch gelungenen Beispielen wirkt die Auswahl mitunter aber auch etwas deplatziert. Da wird dem Zuhörer anhand einer auditiven Begehung der Drehorte von Game of Thrones die Altstadt von Dubrovnik nähergebracht. Und Hamburg wird allein durch eine Reportage aus dem städtischen Gewürzmuseum repräsentiert. Dennoch ist das Hörbuch eine interessante Zusammenstellung, die auch auf aktuelle Probleme eingeht. So wird am Beispiel Barcelonas und Portos dargelegt, wie durch Massentourismus und Gentrifizierung die Bewohner aus ihren Vierteln verdrängt werden. Den Schlusspunkt des Hörbuchs bildet ein Rundgang durch Liverpool, das lange einen industriellen Niedergang erfuhr. Dies änderte sich schlagartig, als die Stadt den Tourismus für sich entdeckte. Den Grund dafür braucht man nicht beim Namen zu nennen. Es reichen wenige Akkorde, bis klar wird, um welchen Liverpooler Exportschlager es sich handelt.
Penny Lane steht auf dem unscheinbaren Straßenschild. Ross lächelt schelmisch zu uns rüber.
When the Beatles had released the song, lots of people came flocking from all around the world here to Penny Lane.
Als die Beatles den Song 1967 herausbrachten, kamen Menschen in Scharen aus der ganzen Welt hierher. Die Straßenschilder wurden als Souvenirs einfach abmontiert. Mit den Jahren wurde das dem Stadtrat zu bunt und man ließ den Straßennamen einfach auf diese Mauer vor uns malen.
Penny Lane, das könnte auch irgendeine andere Straße auf der Welt sein. So unscheinbar wirkt sie.
Die Hörbeispiele zeigen, bei den einzelnen Beiträgen wird viel Wert auf akustische Eindrücke, Musik und Geräusche gelegt. Die Sprecherinnen und Sprecher sind insgesamt gut gewählt und schaffen es, neben Informationen auch die jeweilige Stimmung zu vermitteln. Insgesamt bietet das Hörbuch keine umfassende Vorstellung der Städte, macht aber Lust, weiter auf Entdeckungsreise zu gehen.
Till Kronsfort besprach die schönsten Städte Europas, eine akustische Reise von Amsterdam bis Zürich mit Christa Posch, Beate Himmelstoß, Christian Baumann und vielen anderen. 5 CDs sind das, 6 Stunden 12 Minuten Hörzeit und zum Preis von 18 Euro ist dieses Hörbuch beim Hörverlag erschienen. Es ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur am Pfingstsamstag. Wir stellen wieder ein Hörbuch für Kinder und Jugendliche vor. Es stammt von Ingo Siegner. Er ist freier Autor und Illustrator, hatte ursprünglich mal für die Nachbarskinder die Geschichten vom kleinen Drachen Kokosnuss geschrieben, der sich dann rasch zu einem sehr beliebten Kinderbuchcharakter entwickelte, sodass man mittlerweile mit dem kleinen Drachen auch Englisch lernen kann. Zum Beispiel in dem Hörbuch Der kleine Drache Kokosnuss, Schulausflug ins Abenteuer. Das ist ein Hörbuch für Kinder ab 5, also für Kinder im Vorschulalter. Man kann ja nie früh genug anfangen mit dem Sprachenlernen. Wie wird denn nun denen in diesem Hörbuch die englische Sprache näher gebracht, Dorothee Meyer-Karweck?
Also wie immer bei dieser Hörbuchreihe zum Englischlernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss sind es 3 Sprachlektionen und eine Wiederholungslektion, die hier in eine Geschichte integriert werden. Das eigentliche kleine Abenteuer wird dabei auf Deutsch erzählt, damit eben auch Lernanfänger mitkommen.
Und um was geht es diesmal in der Geschichte?
Also diesmal macht der Lehrer Bronco Blumenkohl mit seinen Schülern einen Ausflug ins Pilztal und der kleine Drache Kokosnuss ist natürlich dabei, außerdem seine Freunde Mathilda und Oskar und auch der Freund Robert aus Großbritannien und gemeinsam erkunden sie, was es im Wald alles zu entdecken gibt. Sie treffen Gespenster, einen Troll und finden auch ein ganz seltenes Blümchen und die kleinen Hörer lernen dabei eben in diesen mehreren Lektionen englische Namen von Tieren und Pflanzen und außerdem noch Tageszeiten und Mahlzeiten, die eben an diesen Tageszeiten eingenommen werden. Und so klingt das Ganze, da hören wir mal rein. Als erstes erklärt Robert, gesprochen von dem Native Speaker Robert Metcalf, die Mahlzeiten und Philipp Scheppmann spricht die anderen Figuren und den Erzählertext.
Oscar ist jetzt aufgedreht. Wenn es ums Essen geht, ist er hellwach.
Und was essen die Kinder auf der Insel Britannica?
Das kommt darauf an, wann?
Na, am Morgen zum Frühstück.
Mathilda kommt Oskar zu Hilfe.
In the morning, at breakfast.
Na, ihr wollt es ja jetzt ganz genau wissen. Seid ihr gar nicht müde?
Mm-mm.
Na dann, am Morgen, in the morning, zum Frühstück, for breakfast.
In the morning. For breakfast.
Mögen die Kinder Toast und Haferbrei. Children like toast and porridge.
Children like toast and porridge.
Zum Mittag, at midday, mögen die Kinder Bratfisch und Pommes, Fish and chips. Das gibt es zum Mittagessen, for lunch.
At midday, lunch.
Am Nachmittag, in the afternoon, gibt es dann Tee. Tea.
In the afternoon, tea.
Und am Abend, in the evening, gibt es ein schönes, warmes Abendessen. Dinner.
In the evening, dinner.
Und dann, manchmal, ausnahmsweise, in der Nacht, at night, noch einen kleinen Imbiss. Supper.
At night, supper. Ich krieg schon wieder Hunger, sagt Oskar.
Das war ein erster Ausschnitt aus der kleine Drache Kokosnuss Schulausflug ins Abenteuer, mit dem man eben Englisch lernen kann oder Vorschulkinder Englisch lernen können. Nach den Lektionen gibt es dann immer noch so ein kleines Lied oder auch ein Spiel oder auch beides zusammen. Nachdem die Kinder zum Beispiel verschiedene Pflanzennamen gelernt haben, spielen sie Ich sehe was, was du nicht siehst auf Englisch I spy with my little eye.
Okay, let's start the game.
Yes.
Listen carefully.
Yes.
I spy with my little eye something beginning with M.
M.
If you can see it, say it.
Monster? Monster?
No, not monster.
Mud.
Mud is wrong.
Mushroom.
Mushrooms is right. Good.
Yes.
Okay. Shall we play it again?
Yes, play it again.
But with a different letter.
Yes.
I spy with my little eye something beginning with D.
D.
If you can see it, say it.
D, D, D,
D, D. Dandelion.
No.
Duck.
Duck.
No. Try again.
Daisy.
A daisy.
Daisy is right.
Ja, also a daisy, also ein Gänseblümchen wird da gesucht.
Das hört sich doch aber ganz munter und charmant an. Wie gefällt Ihnen diese Mischung aus Abenteuergeschichte und Englischlektionen?
Ja, mir gefällt sie richtig gut. Zu Anfang war ich allerdings überrascht vom hohen deutschsprachigen Anteil. Aber das Ganze ist ja für Vorschulkinder und die müssen ja mitkommen. Und letztendlich fand ich dann die Mischung richtig gut. Es sind eben kleine Lektionen zu expliziten Themen, also eben Tageszeiten, Mahlzeiten, Tier- und Pflanzennamen. Das bleibt überschaubar. Und richtig gut gefallen haben mir dieses Spiel I Spy with My Little Eye. Das kann man ja auch wunderbar nachspielen zu Hause oder bei einer Autofahrt beispielsweise. Und richtig gut finde ich auch die Lieder insgesamt, die sehr eingängige Melodien haben und zum Mitsingen anregen. Und zum Nach- und Mitlesen gibt es dann im Booklet noch einmal alle Vokabeln und Liedtexte dann auch abgedruckt, alles auch auf Deutsch und Englisch. Also insgesamt, das macht richtig großen Spaß. Also das Lernen geht sehr spielerisch vor sich.
Gibt es denn noch andere Folgen auf Englisch mit dem Drachen Kokosnuss?
Ja, da habe ich einige Folgen noch gefunden, beispielsweise die Folge Hab keine Angst oder der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten oder der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule und im Juli kommt jetzt noch eine neue Folge raus, der kleine Drache Kokosnuss bei den wilden Tieren. Also für verschiedene Anlässe, Jahreszeiten und so weiter ist da was dabei.
Dankeschön. Großes Lob von Dorothee Meyer-Karweg für Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss, Schulausflug ins Abenteuer, Englisch lernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss. Das Ganze ist eine inszenierte Lesung mit Musik mit Philipp Schepmann und Robert Metcalf. Eine CD, eine Stunde 16 Minuten Hörzeit, zum Preis von knapp 10 Euro bei CBJ Audio erschienen. Das war's für heute. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.